Christ in You. Mit Gott die Welt verändern.
Wir wollen uns ja in dieser Konferenz mit den Früchten auseinandersetzen, mit Dingen, die Gott zu tun begonnen hat. Und diese Dinge können manchmal durchaus auch Zeit, Aufmerksamkeit brauchen, wie wenn meine Frau die Erdbeeren gießt, aber auch schmerzhaft sein. In so einer Herausforderung waren wir Anfang des Jahres. Und zwar haben verschiedene Menschen aus anderen Kulturen in der Vinia Bern ein Zuhause gefunden in den letzten Jahren. Und da ist ein Mann, der, bevor er aus seinem Heimatland geflohen ist, er wurde gefoltert, er hat richtig schlimme Sachen erlebt, wurde auch offiziell als Folteropfer anerkannt, als er in die Schweiz kam. Doch als er in den Gesprächen mit Behörden war, hat er nichts davon erzählt. Und so kam es so weit, dass er Ende des Jahres den Brief erhalten hat, dass er nicht in der Schweiz bleiben darf und in sein Heimatland zurückreisen muss. Das war für uns aus verschiedenen Gründen eine Herausforderung. Auf der einen Seite, weil er ein fröhlicher Mensch ist, ein Freund geworden ist. Auf der anderen Seite aber auch, weil da das Wissen war, wenn dieser Mann in sein Land zurückgehen muss, dann ist er echt bedroht. Gerade auch noch, weil er unterwegs zu Jesus gefunden hat. Und so haben wir im Januar als Vinia Bern mal in einem Gottesdienst, allen drei Gottesdiensten, für ihn gebetet. Und an diesem Sonntag kommt die Person, die ihm am nächsten ist, auf mich zu und hat mir folgende Geschichte erzählt, wie sie sich da abgespielt hat. Und zwar sagte sie mir: Hey Marius, du musst eines wissen. An dem Tag, an dem der Mann den Brief erhalten hat von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, dass er die Schweiz verlassen muss, hat ihn seine Mutter aus dem Heimatland angerufen und hat zu ihm gesagt: Sohn, du hast Probleme in der Schweiz. Er sagte: Nein, nein, Mama, alles ist okay. Sohn, tu nicht so, als wäre alles okay. Ich weiß genau, du hast Probleme. Nein, Mom, alles ist in bester Ordnung. Sohn, ich weiß, du bist herausgefordert. Dein Gott hat es mir gesagt. Jetzt hatte sie in der Nacht zuvor einen Traum, in der ihr Jesus erschienen ist. Und Jesus hat zu ihr gesagt: Dein Sohn hat Probleme, aber ich schaue gut zu ihm. Dein Sohn hat eine Familie von Menschen um sich, die sich gut um ihn kümmert, und er wird in der Schweiz bleiben können. Und als ich diese Geschichte gehört habe, ich kann euch sagen, ich war den ganzen Sonntag, ich weiß nicht, ob ich im Himmel, auf der Erde oder irgendwo verloren war. Mein Hirn war irgendwie frittiert. Ich war so überwältigt zu erleben, wie Gott hier eingreift und weswegen in aller Welt hat er nicht zu ihm direkt gesprochen, sondern zu seiner Mutter im Heimatland. Und da habe ich gemerkt, was für uns eine riesige Herausforderung war, wurde zur Vorgeschichte der eigentlichen Geschichte. Denn jetzt ist Jesus seiner Mutter erschienen. Und das ist nicht die einzige Geschichte, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, in der Gott Menschen aus anderen Völkern, aus anderen Ländern, Flüchtlingen begegnet ist. Vor 2,5 Jahren hat ein Freund von uns, ein prophetisch begabter Freund, der heißt Bob Hazlett, in Bern bei uns gesprochen und er hat zu uns prophezeit, hat gesagt: Hey, was ich jetzt sage, ist sehr wahrscheinlich gegen meine eigene politische Überzeugung. Aber ich empfinde, dass Gott zu euch sagt: Wehrt euch nicht gegen die Einwanderung. Denn ich führe diese Menschen zu euch, weil ich ihnen hier begegnen will. Und Bob Hazlett hat das gesagt, bevor die große Flüchtlingskrise begonnen hat. Die setzte erst ein halbes Jahr später ein und so fühlten wir uns richtig vorbereitet als Gemeinde auch auf diese Situation. Wehrt euch nicht gegen die Einwanderung. Gott führt Menschen aus diesen Ländern zu euch, weil er ihnen hier begegnen will. Heute sind mehr als 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Mehr als 60 Millionen. So viel wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und diese Menschen warten nur darauf, dass ihnen jemand Christ in You zeigt. Das Problem ist, dass wir natürlich vom Fremdartigen herausgefordert sind. Das löst bei uns in unseren Ländern, Deutschland, Österreich, der Schweiz, auf der einen Seite eine große Hilfsbereitschaft aus, auf der anderen Seite aber auch Ängste. Diese Menschen kommen aus anderen Hintergründen. Die bringen ein anderes Werteverständnis mit sich. Und so fürchten sich eine, dass sie unsere Kultur bedrohen. Und da hat eine Frau etwas Prophetisches gesagt, etwas Tiefgründiges. Hier in Bern, die Frau Angela Merkel. Sie hat prophezeit, ohne zu wissen, dass sie das tut. Und zwar sagte sie hier, pointiert auf eine Frage zu diesen Ängsten, Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben doch alle Chancen und Freiheiten, unseren Glauben zu bekennen. Und wenn ich etwas vermisse, dann ist es, dass wir den Mut haben zu sagen, dass wir Christen sind. Dann haben wir aber bitteschön auch die Tradition, wieder mal in den Gottesdienst zu gehen und die Bibel etwas zu kennen. Vielleicht kann uns die Debatte auch wieder mal dazu führen, dass wir uns mit unseren Wurzeln auseinandersetzen. Wow. Könnte es sein, dass diese Flüchtlingskrise uns einlädt, unseren Glauben ganz neu und pointiert zu leben? Dass es eine Chance ist, nicht nur für Menschen aus anderen Nationen, die zu uns fliehen, sondern dass es uns hilft, Christ in us sichtbar zu machen. Denn ich sag dir, es ist sensationell, wenn Menschen aus anderen Kulturen Jesus in Träumen begegnen. Aber die Art und Weise, wie der Vater sich ihnen zeigen möchte, ist durch mich. Christ in me. Ist durch dich. Christ in you. Ist durch uns. Christ in us. Und deswegen sind diese Ängste, die uns da bewegen oder die sich auf uns legen können, eine Bedrohung für die Dinge, die Gott tun will. Und ich als Nachfolger von Jesus will mich nicht von Ängsten leiten lassen, sondern von Christ in me. Und deswegen spricht diese Bibelstelle hier aus Lukas 10 so zu mir, genau in dieser Thematik. Wie wir gesehen haben, spricht ein Gesetzeslehrer Jesus an. Hey, wie habe ich das ewige Leben? Eigentlich eine sensationelle Frage. Das Problem war nur, der wollte gar keine Antwort von Jesus auf die Frage hören. Er wollte Jesus hereinlegen. Er wollte ihm eine Falle stellen. Aber Jesus ist gar nicht darauf eingegangen. Vielmehr hat er ihm in sehr guter jüdischer Tradition eine Gegenfrage gestellt. Was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Und ich finde es unglaublich interessant, wie Jesus hier reagiert hat. Er begibt sich nämlich aufs Parkett des Gesetzeslehrers. Er begibt sich auf den Boden, wo dieser glänzen kann. Ha! Denn das Gesetz Gottes, das kennt er. Das ist sein Gebiet. Und so verbindet er zwei Gebote, die ihm sehr wohl bekannt sind, zu einem und zeigt damit, dass er den tieferen Sinn des Gesetzes verstanden hat. Der Mann antwortete nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt der erste Teil dieses Gebets, der kommt aus dem Schma Israel, dem Gebet, das dieser Gesetzeslehrer täglich morgens und abends gebetet hat. Nichts kennt es aus dem Effe wie dieses Gebet. Der zweite Teil seiner Aussage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nimmt Bezug auf den 3. Mose 19, 18, wo steht, hege in deinem Herzen keinen Hass gegen irgendeinen Menschen, übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und im gleichen Text, nur einige Verse weiter, steht, den Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln. Und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Denn ihr selbst wart einst Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Und wenn wir die Bibel anschauen, sehen wir, dass es ein Buch ist, das nur voll ist von Geschichten von Fremden, von Menschen, die auf der Flucht waren. Das beginnt schon ganz am Anfang. Mit Adam, Eva, Kain, Noah, Abraham, die fliehen mussten. Und es geht weiter zu Sarah, Lot, Hagar, Ismael, Isaac, Rebekka, Jakob, Esau, Josef, alle Stämme Israels, Mose, Naomi, Ruth, David, Elia, Esther, Mordechai, und ich könnte nur noch weitergehen. All diese Menschen, die uns in der Bibel so lieb geworden sind, sind geflohen, teilweise von Naturkatastrophen, andere vor Ausbeutung, Krieg, Hungersnöten oder Verfolgung. Und sogar Jesus selbst musste als kleines Kind fliehen. Die Bibel ist voller Flüchtlinge. Und im Neuen Testament sagt uns der Epheserbrief, dass auch wir Fremde sind im Blick auf Gottes Verheißung. Wir waren Fremde, aber er hat uns angenommen. Und das hat ihn richtig viel gekostet. Und jetzt gehören wir zu ihm. Und Jesus hat uns nicht nur Asyl gewährt, nein, er hat uns sogar das Bürgerrecht des Himmels gegeben. Wir sind neue Menschen. Wir gehören zu einer neuen Familie. Wir haben eine neue Heimat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Behandelt den Ausländer, der bei euch wohnt, wie einen von euch. Liebt ihn wie euch selbst, denn auch ihr wart einst Fremde. Was für eine Aussage, die der Gesetzeslehrer hier aufnimmt in diesem größten Gebot. Er hätte keine bessere Antwort geben können. Und deswegen lobt Jesus ihn auch und sagt zu ihm, richtig, du hast gut geantwortet. Jetzt, ich stelle mir vor, dass dieser Mann auf der einen Seite geschmeichelt war, gleichzeitig aber auch verärgert. Vielleicht kennst du das, wenn du so gemischte Gefühlswelten hast. Geschmeichelt war Jesus ihn so lobt, aber eigentlich war ja sein Ziel, Jesus in eine Falle zu locken. Und davon war er weit weg. Denn Jesus war noch nicht fertig. Er hängte einen Satz an, der den Gesetzeslehrer richtig herausgefordert hat. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Du hast es erfasst. Du weißt, worum es geht. Du hast es verstanden. Now just do it. Zeig es durch dein Leben. Und hier steht plötzlich der Gesetzeslehrer, der eigentlich Jesus eine Falle stellen wollte, selbst mit dem Rücken zur Wand. Nun merkt er, dass er daran ist, in eine Falle zu tappen. Und so lesen wir, dass er sich rechtfertigen will. Und er fragte deswegen Jesus, nun, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und wir wissen aus den schriftlichen Überlieferungen dieser Zeit, dass die Frage, welcher Ausländer denn als Nächster qualifiziert ist, diskutiert wurde. Eine Frage, die ganz heftige Auseinandersetzung mit sich gebracht hat. Da gab es Menschen, die sagten, ja, ein Ausländer, wie es hier steht, das ist wörtlich zu nehmen, das ist dein Nächster. Andere sagten, nein, das sind nur Ausländer, nur Fremde, die sich dem Judentum angeschlossen haben. Proselyten, die gelten als Nächste. Um alle anderen sollen wir uns nicht kümmern. Heftige Stimmen sagten sogar, nein, nicht alle, die sich dem Judentum angeschlossen haben, sondern nur Fremde, die kurz nach ihrer Ankunft in Israel sich angeschlossen und sich beschneiden lassen haben. So sagte beispielsweise Rabbi Yose ben Yehuda, wenn ein Fremdling auch nur das kleinste Wörtchen von den Satzungen der Schriftgelehrten nicht auf sich nimmt, dann nimmt man ihn nicht auf. Dann ist er kein Nächster. Dann schließt ihn aus. Und irgendwie kommt mir das bekannt vor. Das erinnert mich irgendwie an die Frage, wer denn ein richtiger Flüchtling ist und wer nicht. Wem wir uns zuwenden sollen und wen wir abweisen sollen. Und auf dem Hintergrund dieser Diskussion in der damaligen Zeit erzählt Jesus das Gleichnis des barmherzigen Samaritaners. Und er nimmt sich ausgerechnet einen Samaritaner als Vorbild. Ja? Ihr erinnert euch an die Geschichte, die wir gesehen haben. Der Mann wird zusammengeschlagen, der Priester geht vorbei, der Levit geht vorbei und dann kommt dieser Samaritaner und kümmert sich um den Mann, der zusammengeschlagen wurde. Ausgerechnet ein Samaritaner. Denn Samaritaner werden von den Juden als Heiden angeschaut. Sie werden gemieden und zutiefst verachtet. Rabbi Eliezer erklärte sie für Menschen, die sich nur äußerlich dem Judentum angeschlossen haben, aber im Herzen eigentlich Heiden geblieben seien und deswegen als Nicht-Israeliten zu behandeln seien. Der Samaritaner ist ein Vorbild, der sicher nicht als Nächster herhalten kann. Und diesen Mann nimmt Jesus in diese Geschichte als Vorbild. Wenn Jesus diese Geschichte heute erzählen würde, dann wäre ein Schweizer sehr wahrscheinlich das Opfer und ein Roma, ein Wirtschaftsflüchtling oder ein krimineller Ausländer würde sich um ihn kümmern. Und nachdem Jesus diese Geschichte erzählt hat, fragt er den Gesetzeslehrer erneut: Nun, wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Und wir sehen hier, wie Jesus den Spieß umdreht. Die Frage ist nicht, wer ist denn mein Nächster? Welche Bedingungen muss ein Fremder erfüllen, um mein Nächster zu sein? Welcher Flüchtling ist mein Nächster? Ist es nur ein Flüchtling, der Christ ist? Ist es nur ein Kriegsflüchtling, dessen Leben bedroht ist? Indem Jesus diese Geschichte erzählt, in der der ausgeschlossene Fremde selbst sich als der Nächste zeigt, bringt Jesus es auf den Punkt, dass die Frage, wer mein Nächster ist, nicht in der Person gegenüber zu finden ist, sondern in mir. Wem bin ich der Nächste? Wem wende ich mich zu, wenn ich jemanden in Not sehe, ungeachtet deswegen, weswegen er in der Not gekommen ist? Wende ich mich dem Menschen in Not zu, sogar wenn es der verachtete Samaritaner ist und ich mich verunreinige damit oder nicht? Der Gesetzeslehrer antwortete: der Mitleid hat und ihm half. Der bemitleidenswerte Gesetzeslehrer bringt es nicht mal über die Lippen, ihn Samaritaner zu nennen. So verachtet waren sie in der damaligen Zeit. Und Jesus sagt zu ihm erneut: Du hast richtig geantwortet. Nun geh und mach es genauso. Just do it. Der Gesetzeslehrer, der Jesus in eine Falle locken wollte, schweigt. Mit dieser Geschichte hat Jesus den Zustand seines Herzens entlarvt. Er hat seine Vorurteile und seinen Hass aufgedeckt. Und weißt du, wenn wir heute um uns herum schauen, über 60 Millionen Flüchtlinge. Ich habe im letzten Jahr viele Geschichten, Entschuldigung, wenn ich dann zu weinen beginne, das ist ein Thema, das mich sehr berührt. Ich habe Geschichten von so vielen Flüchtlingen gehört. Ich sage euch, was sich zurzeit abspielt, ist furchtbar. Das sind Familien, die auseinandergerissen sind seit Jahren. 5-, 6-jährige Kinder, die entweder in der Türkei oder in Griechenland sind. Ein Elternteil ist in Deutschland, Schweden oder sonst wo. Ich war dieses Jahr in der Türkei und ich habe gesehen, wie diese Flüchtlinge ohne Hilfe leben müssen. Ich habe ihre Not gesehen. Der Krieg in Syrien, der wird sehr wahrscheinlich nicht so schnell vorbeigehen. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass die Menschen noch 10, 15 Jahre weg von ihrer Heimat leben müssen, völlig perspektivenlos. Meine Lieben, die Geschichte des barmherzigen Samariters spielt sich live vor unseren Augen ab. Und wie die Geschichte des barmherzigen Samariters das Herz des Gesetzeslehrers entlarvt hat, fordert die Geschichte dieser Menschen unser Herz heraus. Wo stehen wir? Wenden wir uns den Menschen in Not zu oder wechseln wir die Straßenseite? Die Frage ist nicht, ob diese Menschen die richtigen Nächsten sind. Die Frage ist, ob ich bereit bin, ihnen ein Nächster zu sein. Die Frage ist, ob ich bereit bin, das Gewicht, das ich habe, für sie einzusetzen. Und wenn ich an Christ in you denke, Hoffnung der Herrlichkeit, das Gewicht, die Herrlichkeit Gottes, die er uns geschenkt hat, bin ich bereit, das, was ich habe, für sie einzusetzen. Ich bin so unglaublich dankbar für die vielen Christen in unseren Ländern, die sich einsetzen für Flüchtlinge auf unterschiedlichste Art und Weisen. Und eine davon ist die deutsche Sängerin und Songwriterin Sarah Brendel, die ich im letzten Jahr kennengelernt habe. Ich war im Schloss Röhrsdorf nahe Dresden, eine Künstlerkommunität. Es pulsiert, richtig cooler Ort. Und sie selbst lebt dort und verschenkt sich selbst an Flüchtlinge. Und sie macht das nicht nur praktisch, sondern sie hat auch einen Song geschrieben, in dem sie Menschen ins Leben, in die Verlassenheit von Menschen auf der Flucht hineinspricht. Und dieser Song, den sie gespielt hat, als ich da war, der hat mich so berührt, dass ich gesagt habe, hey Sarah, dieser Song kommuniziert so unglaublich, was ich sagen will. Würdest du mit mir predigen? Sarah Brendel. Vielen herzlichen Dank, Sarah Brendel und Benne Müller. Wehrt euch nicht gegen die Einwanderung. Gott führt Menschen aus diesen Ländern zu euch, weil er ihnen hier begegnen will. Meine Lieben, Millionen von Menschen warten darauf, dass ihnen jemand Christ in you zeigt. Ich will einer davon sein. Ich will mein Gewicht, das, was er mir anvertraut hat, ihnen zur Verfügung stellen. Und vielleicht geht es dir gleich wie mir. Ich meine, dass ihr spürt, mich spricht das emotional an. Ich bin gerührt von Gottes Liebe, gerade Menschen in Not gegenüber, und ich bin mir nicht zu schade, mich ihnen zu verschenken. Aber da ist diese Überforderung. Ich bin deswegen nicht wenig überfordert mit der Situation. Vor einem Jahr hat für mich eine sehr persönliche Geschichte begonnen damit. Es war die Zeit, in der wir bei uns Bilder aus Griechenland, aus Idomeni gesehen haben, wo der Zaun zugegangen ist und sich in wenigen Tagen bis zu 17.000 Menschen angestaut haben, die eigentlich auf dem Weg weiter nach Europa waren. Tausende von Flüchtlingen, darunter unglaublich viele Kinder waren darunter. Die Berichte haben mich regelmäßig zu Tränen gerührt. Es war kalt, es war nass, die hatten nichts außer kleinen Zelten. Und ich wollte unbedingt etwas tun, aber weil es mich jedes Mal so bewegt hat, aber ich war überfordert, was kann ich schon tun? Und ich habe es geschafft, dass einige Wochen, ich glaube, es waren etwa 2-3 Monate, zur Seite zu schieben, bis mich wieder einer dieser Berichte so einfach getroffen hat, dass ich nicht mehr zurückhalten konnte. Und da habe ich ein befreundetes Hilfswerk, Ora Kinderhilfe, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten und die viel Erfahrung in Katastrophenhilfe haben, gefragt, ob sie nicht einen Scout hinschicken sollen, um zu schauen, ob es sinnvoll wäre, vielleicht dort Einsätze durchzuführen. Nicht punktuell, sondern regelmäßig, also eine konstante Präsenz zu haben. Und eigentlich dachte ich mir, dass sie sagen würden, nein, nein, das macht keinen Sinn, wir arbeiten eigentlich immer mit starken lokalen Partnern, so einsatzmäßig, das geht nicht. Aber dann kam er zurück und sagte nur, wir müssen unbedingt was machen, die Not ist wirklich riesig und ja, man kann etwas verändern. Und so haben wir im April 2016 Einsätze dort begonnen. Und ich bin zum Start hingereist und als ich da war, bin ich ins Gespräch gekommen mit Menschen wie du und ich, Ingenieuren, IT-Spezialisten, Händlern, Menschen, die eine Wohnung hatten, sogar ein Haus, teilweise mir mit Stolz gezeigt haben, was ihnen mal gehört hat, die aber durch den Krieg alles verloren haben. Und weißt du, was mir am meisten eingefahren ist? Das ist mir richtig, richtig heftig bewusst geworden. Ich war da, war ich nur 2 Tage da und ich habe realisiert, wie wenig das es braucht, um Menschen Hoffnung, Würde und Wert zu geben. Ich war beinahe etwas beschämt, weil ich monatelang so überfordert war und dachte, ich kann doch nichts tun, und dann komme ich hin und merke, es braucht nur, dass ich mir Zeit nehme und zuhöre. Nur, dass dieser Mensch Platz hat in meinem Leben. Und das hat mich überführt. Und das hat mir die Angst geraubt. Und ich bin unglaublich dankbar, das war einfach der Start, dass ich nicht alleine war. Wir waren 5 Monate, also 6 Monate, die ganze Zeit dort. Und schon bald nach dem Anfang ist eine Frau, eine Ärztin aus Nordirland, aus der Causeway Coast Vineyard gekommen. Wir werden heute Abend den Leiter aus der Causeway Coast Vineyard, Alan Scott, auch noch hören. Und die hatte eine kreative Idee, sensationell. Ärztin, sie sah, dass die meisten Kinder einen massiven Vitaminmangel leiden. Und deswegen haben wir ein Vitaminprojekt begonnen. Das hat uns die Türen dann aufgemacht, als das wilde Camp in Idomeni geschlossen wurde, um in die Militärcamps in Griechenland reinzugehen. Und innerhalb von wenigen Monaten haben wir an 50.000 bis 60.000 Mütter und Kinder Vitamine verteilt. Und weil wir die Vitamine 1 zu 1 verteilt haben, gingen wir zu ihnen ins Zelt, haben ihnen zugehört, haben mit ihnen gesprochen, haben ihre Geschichte gehört. Und das ist nicht... Oh. Übrigens das Schöne, wenn du deine Überforderung überwindest und dich Flüchtlingen verschenkst und ihnen zuhörst, das Erste, was sie tun werden, ist dich zum Essen einladen. Und meine Herren kochen die gut. Auf einem Einsatz kamen wir hin und wir haben das nicht erwartet. Es war im Dezember, ich erzähle gleich noch etwas darüber. Wir kommen hin, wir waren, ich weiß nicht mehr, 25 Leute und die haben für uns 25 gekocht. Und wir hatten keinen Platz im Zelt, aber wir wurden versorgt wie Fürsten. Das war so unglaublich schön. Aber es ist nicht einfach bei diesen, genau, wir haben die Vitamine verteilt und dadurch kamen wir in die Zelte der Menschen, haben mit ihnen gesprochen, haben ihnen zugehört. Und einige haben uns darauf gefragt, hey, weswegen verschenkt ihr euch? Weswegen tut ihr, was ihr tut? Unser Leben hat gesprochen und wir haben dann noch ein bisschen mit Worten auch noch erzählt. Und wir kamen auch immer wieder dazu, dann auch für Menschen zu beten. Und für mich das eindrücklichste Erlebnis, weil es etwas war, das ich lange nicht mehr so erlebt habe, war im Dezember, als wir da essen waren bei dieser Familie, habe ich 2 Kinder getroffen, die sich beim Spielen den Finger irgendwie mit dem Ball umgedreht haben. Ihr kennt das, das ist sehr schmerzhaft. Weil ich nicht wusste, was ich tun soll, habe ich für sie gebetet. Die beiden wurden geheilt. Das war der Startschuss. Die Kinder, ich meine, wenn du ihre Not anschaust, ist ein Finger eine Nebensache eigentlich, oder? Diese Kinder gingen zu ihren Verwandten, haben erzählt, was geschehen ist und haben ihre Onkels und Tanten gebracht. Eine Frau beispielsweise, die kam, die ist vor unseren Augen eine Treppe runtergestürzt, das waren 3, 4 Tritte, hat sich den Fuß verknackst und konnte ihn überhaupt nicht mehr belasten. Die Ärztin hat ihn angeschaut und sagte, hey Leute, jetzt müsst ihr beten. Als wir gebetet haben, war sie auf einen Schlag vollkommen geheilt und hat getanzt. Dann ging es weiter. Weil die Menschen dachten, dass wir heilen wollen würden, sprachen wir mit dem Übersetzer und sagten, nein, nein, das sind nicht wir. It is Christ in us. Und weil es Christ in us ist, werden auch Menschen geheilt, wenn du betest. Und so hat der Übersetzer für die nächsten 3 Leute gebetet, die geheilt wurden. Als wir an diesem Abend rausgegangen sind, nimmt er uns zur Seite und sagt, ich konnte es meinen Eltern bisher nicht sagen, dass ich gar nicht an Gott glaube. Aber dieser Abend hat meine Meinung geändert. Ich glaube jetzt an Jesus. Und weißt du, was ich da gemerkt habe? Diese Orte, wo ich mich fürchte hinzugehen, wo ich mich so überfordert fühle, ist Jesus längstens dort. Weil er den Menschen begegnen will. Nicht durch den Traum. Sondern durch mich. Wehrt euch nicht gegen die Einwanderung. Denn ich will die Menschen zu euch führen, weil ich ihnen hier begegnen will. Er will ihnen hier begegnen. Nicht nur durch Träume. Sondern vor allem durch mich und durch dich. Und was ich gelernt habe aus dieser persönlichen Geschichte des letzten Jahres, ist, dass wir uns natürlich überfordert fühlen können. Aber Jesus ist längstens bei ihm. Und alles, was es von meiner Seite her braucht, ist, dass ich ihnen mein Gewicht leihe. Ob es groß ist oder ob es klein ist. Und es beginnt damit, dass ich einfach dem Flüchtling, dem Ausländer um mich herum, Zeit gebe, ihm zuhöre, mich einladen lasse, vielleicht sogar. Und dann wird Gott die weiteren Schritte führen, wie er das mit der Ärztin gemacht hat, die viel bessere Ideen hat als ich. Die Frage ist, bin ich bereit, das, was ich habe, meine Zeit, mein Herz, mein Ohr, mein Geld, für sie einzusetzen? Lasst uns miteinander beten. Nein, eines wollte ich noch sagen, zum Schluss, bevor wir beten. Wir Christen haben während Jahren für das 1040-Fenster gebetet. Wer hätte gedacht, dass Gott unsere Gebete auf diese Art und Weise beantwortet und diese Menschen zu uns führt? Lasst uns doch miteinander aufstehen. Und ich möchte, dass wir miteinander beten, dass Gott den Flüchtlingen begegnet. Lasst uns einfach laut beten am Platz, wo du bist. Und bete für sie, bete um Versorgung, bete um Schutz, bete um Familienzusammenführungen. Bete, dass Jesus ihnen begegnet. Bete, was dir einfällt und mach es laut. Lasst uns das laut machen. Ich mach's nicht, weil sonst schreie ich euch zu. Okay? Laut bitte. Das ist etwas unschweizerisch, aber wir machen es dennoch laut. Und Jesus, so wie du gekommen bist und dich Menschen in Not zugewandt hast, dich nicht hast abschrecken lassen von der Fratze der Not, die diese Menschen getragen haben, weder von Krankheit noch von dämonischer Bedrängnis noch von den Sünden dieser Menschen. Du hast dich von nichts zurückhalten lassen, dich den Menschen in ihrer Not hinzugeben. Und genauso wenig wollen wir uns zurückhalten lassen, sondern wir wollen das Gewicht, das du uns geschenkt hast, den Segen, deine Herrlichkeit, einsetzen für die Menschen, die vergessen sind. Begegne du ihnen. Jesus, wie dieser Freund, wie Bob Hazlett gesagt hat, kämpf nicht gegen die Einwanderung, denn ich führe diese Menschen zu euch, weil ich ihnen begegnen will. Begegne du Menschen aus anderen Ländern. Begegne du den Flüchtlingen, Jesus. Zeige du dich ihnen, aus wer du bist und wie du bist. Und lasst uns jetzt miteinander nochmals dafür beten, dass Gott sich ihnen zeigt. Lasst uns das nochmals laut beten. zeige du dich. Offenbar du ihnen deine Größe und deine Liebe und zeig du ihnen dein Wesen, Jesus. Gerade jetzt in der Zeit des Ramadan, begegne du ihnen, zeig du ihnen, wer du bist. Und jetzt lasst uns laut beten, Jesus, zeig du dich ihnen durch mich. Lasst uns für uns selbst, nein, das machen wir, doch machen wir für uns selbst. Lasst uns für uns selbst beten, zeige du dich ihnen durch mich. Lass Christ in mir sichtbar werden. Jesus, so beten wir. Zeige du dich den Flüchtlingen. Zeige du dich ihnen und zeige dich durch mich. Und Jesus, ich denke dabei an die Flüchtlinge hier bei uns in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Ländern, woher wir kommen. Aber wir wollen nicht die Flüchtlinge in Griechenland, in der Türkei, in Jordanien, im Libanon vergessen und wollen nicht die Verantwortung den Menschen in diesen Ländern einfach so zuspielen. Jesus, wir wollen die Flüchtlinge in diesen Ländern nicht vergessen. Brauche du auch uns dort, um dich ihnen zu zeigen. Und damit meine ich nicht nur mit Wort, dass wir predigen, sondern dass wir diesen Menschen dein Wesen zeigen, mit jeder Faser unseres Seins. Dass wenn sie uns sehen, dass sie dein Wesen erkennen, jeden Aspekt deines Wesens, Jesus. Amen. Und ich möchte zum Schluss, lass uns alle stehen bleiben, außer die sollen sitzen. Ich bitte dich, die Hand hochzuhalten, wenn wir kurz für zwei Dinge beten. Erstens, wenn du merkst, dass du persönlich verunsichert bist, dass du merkst, dass Ausländer bei dir Ängste auslösen und du willst über diese Unsicherheit und diese Ängste hinausgehen und sagen, Jesus, nimm du mir deine Angst, dass nicht die Angst mich bestimmt oder der Hass, Ablehnung, vielleicht wegen Dingen, die du erlebt hast, sondern dass deine Person, Christ in me, dich bestimmt. Dann wollen wir für dich beten. Und das Zweite, wir beten für kreative, praktische Wege, wie wir Menschen begegnen können, Flüchtlingen begegnen können. So wie die Ärztin mit dieser Vitaminsache gekommen ist. Wenn du eine von diesen beiden Dingen dir wünschst, Hände hoch jetzt. Super. Und Jesus, so beten wir für Kreativität. Jesus, wir bitten dich um Ideen. Herr, wir bitten dich um Dinge, die uns nie in den Sinn kommen würden, wie wir diesen Menschen begegnen können. Wie wir ihre Not, ihre Einsamkeit, ihre traumatische Geschichte, wie wir deine Gegenwart sichtbar machen können, Jesus. Wie wir deine Liebe ganz praktisch und erlebbar machen können. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du jeden Hass, jede Angst vor dem Fremden nimmst. Jesus, egal ob es durch familiäre Geschichte ist, ob es durch Prägung des Umfelds ist oder durch Erlebnisse, ich breche die Kraft dieser Angst, die uns davon abhalten will, die Frucht zu umarmen, die du uns schenken willst. Ich bitte dich um Heilung für Gedanken, Heilung von Erlebnissen, die uns einsperren und uns eigentlich berauben wollen. Und Heiliger Geist, komm du jetzt mit einer unglaublichen Freiheit. Im Namen Jesus. Amen. Ihr dürft euch setzen.